Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Paris. Ein Freitagnachmittag in der Fastenzeit. In Saint-Germain-l'Auxerrois, der alten Kirche neben dem Louvre, sind knapp 200 Gläubige versammelt. Die meisten im Rentenalter, außerdem einige Familien mit kleinen Kindern. Neben dem Hauptaltar steht Patrick Chauvet, ehemals Erzpriester und Domdekan von Notre-Dame de Paris.
Soyez les bienvenus pour ce temps de vénération de la couronne des Pays.
Seien Sie willkommen zur Verehrung der heiligen Dornenkrone. Die Fastenzeit, wenn Gott schweigt, ist der Moment für eine freudvolle Wiedergeburt.
Die heilige Dornenkrone gilt als eine der wichtigsten Reliquien von Notre-Dame de Paris. Doch seit die berühmte Kathedrale zum weltweiten Entsetzen am 15. April 2019 fast abgebrannt wäre, dient Saint-Germain-l'Auxerrois als ihre Außenstelle.
Eine neue Burg des Glaubens. Notre-Dame in Paris. Eine Sendung von Susan Krause.
Ende 2024 soll Notre-Dame nach 5,5-jährigen Bauarbeiten wieder zugänglich sein. Bis dahin findet die traditionelle Dornenkronenverehrung in Saint-Germain-l'Auxerrois statt. Ein Dutzend Männer schreitet zum Hauptaltar, gehüllt in weiße, mit einem roten Kreuz verzierte Umhänge. Die Ritter des Ordens vom Heiligen Grab von Jerusalem, Wächter der heiligen Dornenkrone, begleiten den amtierenden Domdekan, der sich mit der Reliquie vor dem Altar aufbaut. Nun treten nach und nach die Gläubigen hinzu und knien zum Kuss vor der heiligen Dornenkrone nieder. Mit Tränen in den Augen geht eine Rentnerin in Pluderhose und mit grauer Strubbelmähne an ihren Platz zurück. Die Berührung der heiligen Dornenkrone bringe ihr den Heiland ganz nahe, erklärt sie. Ihre Stimme bebt. Schon in Notre-Dame habe sie kaum eine Zeremonie verpasst. Nun blickt sie leicht irritiert in die Runde.
Hier sind sehr wenige Leute. Notre-Dame war immer voll.
Parce que il y avait les gens qui venaient pour la vénération.
Da kamen zum einen viele Gläubige, zum anderen wimmelte es von Touristen. Manchen von denen bot die Zeremonie Gelegenheit, sich Gott anzunähern.
Einige Stühle weiter faltet eine schmale ältere Frau die Hände zum Gebet. Sie warte sehnsüchtig darauf, endlich wieder die Kathedrale Notre-Dame betreten zu können, erklärt sie.
Die Kathedrale ist sehr wichtig. Sie repräsentiert Frankreich, dessen Geschichte. Und dazu zählt auch die Kirche. Denn Frankreich ist schließlich christlich. Notre-Dame fehlt mir sehr.
Déjà le monument sera pas le même.
Das Bauwerk wird im Inneren nicht mehr so aussehen wie früher. Da wird sich manches ändern. Aber nach einer Katastrophe wie diesem Brand sind die Dinge einfach nicht mehr dieselben. Selbst wenn der Wiederaufbau so originalgetreu wie möglich erfolgt. Nun, überlassen wir es dem Herrn, dies nach seinem Wunsch zu richten.
Beim Pariser Erzbistum gibt es schon recht konkrete Vorstellungen zum neuen Innenleben der Kathedrale. Koordiniert werden die Arbeiten von Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Im letzten Sommer leitete er noch die Wallfahrtsstätte in Lourdes. Seit September ist er als Erzpriester Notre-Dames irdischer Hausherr. Nun steht Ribadeau-Dumas in der winzigen Bibliothek des uralten Stiftsherrenhauses
Magnifique.
Und blättert in einem Buch zur ruhmreichen Geschichte der benachbarten Kathedrale.
All unser Tun zielt darauf ab, sich in die Geschichte der Kathedrale einzuschreiben, sie fortzuschreiben, ohne ihr Gewalt anzutun. Uns geht es darum, Notre-Dame neu zum Blühen zu bringen, indem wir ihrer Geschichte, die über 850 Jahre zurückreicht, einen aktuellen Tupfer verpassen. Sie soll weiterhin weltweit strahlen.
Das Thema aktueller Tupfer ist ein heikles. Kaum war vor 4 Jahren der Brand gelöscht, schon kam eine polemische Debatte zur Frage auf, in welcher Form Notre-Dame restauriert werden solle. Originalgetreu forderten die einen, die Front der Traditionalisten. Modernisiert, aktualisiert, konterten die anderen. An deren Spitze steht auch Monseigneur Laurent Ulrich, seit einem Jahr Erzbischof von Paris.
Ich weiß sehr wohl, dass mancher vor zeitgenössischer Kunst zurückschreckt. Aber das ist ja nichts Neues. Als Bischof Maurice de Sully die Kathedrale vor über 850 Jahren erbauen ließ, setzte er auf die Kunst der damaligen Zeit. Als Eugène Viollet-le-Duc die Kathedrale im 19. Jahrhundert restaurierte, brachte er Kunstwerke aus seiner Epoche ein, darunter neogotische Gemälde. Deshalb dürfen auch wir nicht zögern, Notre-Dame mit heutiger Kunst auszustatten.
Da geht es auch ganz konkret um liturgisches Mobiliar. Den beim Brand zerstörten Hauptaltar, die Kanzel, den Hostienschrein oder auch das Taufbecken. Bei einem im letzten Herbst vom Bistum veranstalteten Wettbewerb waren knapp 70 Kandidaturen eingegangen. Auserkoren wurden 5 Künstler und DesignerInnen. Sie sollen nun bis Ende Mai Entwürfe ausarbeiten.
Ich habe Ihnen gesagt, Ihr Werk müsse repräsentativ sein für die Vergangenheit, für die Geschichte und die Symbolik, die Notre-Dame seit mehr als 850 Jahren zu eigen ist. Es muss sich in ein uraltes Gebäude integrieren. Zudem soll das Mobiliar der aktuellen katholischen Liturgie dienen, ohne Verrenkungen zu handhaben sein. Und drittens wollen wir, dass die Objekte, die die Künstler anfertigen, zeitlos sind, nicht einer kurzlebigen Mode folgen. Kurzum, sie sollen in 50 oder gar 300 Jahren noch genauso viel Respekt heraufbeschwören, wie es heute der Fall ist.
Als Weltpremiere gilt ein anderes Projekt. Ein Pilgerpfad im Inneren der Kathedrale. Der jedoch richtet sich insbesondere an jene Besucher, die nicht oder nicht mehr dem katholischen Glauben huldigen. Vor dem Brand suchten jährlich 12 Millionen Menschen Notre-Dame auf. Nach Ende des Wiederaufbaus könnten es bis zu 15 Millionen sein, heißt es im Bistum. Zur überwältigenden Mehrheit Touristen aus der ganzen Welt, die im Schnitt gerade mal eine halbe Stunde verweilen.
Et du coup, tous ces visiteurs.
Künftig werden die Besucher die Kathedrale durch das Haupttor betreten und können dort dem Pilgerweg folgen, von Nord nach Süd, von links nach rechts. Der Weg führt symbolhaft von der Finsternis ins Licht. Die Kapellen dienen als Themenetappen zur fortschreitenden Einführung in den katholischen Glauben. Beginnend beim Alten Testament endet der Parcours bei der Dornenkrone, die in der Kapelle hinter dem Hauptaltar in einem neuen Reliquienschrein ausgestellt werden wird.
Ein weiteres Novum, die Beleuchtung. Schon heute, nach einem Großputz im Rahmen der Renovierungsarbeiten, steht Notre-Dame im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht da. Geplant ist, Gottesdienste, Konzerte und sonstige Veranstaltungen stimmungsvoll auszuleuchten, kündigt Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas an.
Gleißendes Licht ist nicht angesagt, denn Notre-Dame selbst ist ein lichtreicher Ort. Vielmehr soll dank der neuen Beleuchtung das Licht die Finsternis durchqueren. Eine Art Spiel mit dem, was erhellt werden kann und dem, was im Dunkeln bleibt. Die Beleuchtung wird von der Situation, von der Jahreszeit, von der Liturgie abhängen. Ich denke, das Licht wird ein wichtiges Element werden. Diesbezüglich wird viel hin und her überlegt. Und das wird später für andere religiöse Bauwerke dienlich sein.
Am 8. Dezember 2024, so der aktuelle Stand, soll Notre-Dames neues Leben beginnen. Bis dahin fällt allerdings auch im Bistum noch viel Arbeit an. Die grobe Planung steht, auf Detailebene wird sich manches noch entwickeln. Eine Botschaft aber gilt heute schon als felsenfest, sagt Erzbischof Laurent Ulrich.
Das liturgische Projekt ist klar. Notre-Dame ist nicht zu einem kulturellen Objekt geworden, sondern es bleibt ein Bauwerk, das für die christliche Religion bestimmt ist. Deshalb wird ab dem Tag der Wiedereröffnung der Gottesdienst dort Priorität haben, als allererstes Zeichen für das Wiederaufleben der Kathedrale. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir sie nicht nur den Gläubigen wieder zugänglich machen, sondern gleichzeitig auch sonstigen Besuchern. Denn als Christen glauben wir, dass unser Glaube alle Menschen angeht.
Auch wenn die Pforten der Kathedrale seit 4 Jahren wegen Bauarbeiten dicht sind, auf dem Vorplatz drängen sich von früh bis spät weiterhin zahllose Besucher aus dem In- und Ausland. Vor Monaten wurde hier eigens eine Holztribüne aufgebaut. Darauf sitzen die Touristen wie im Stadion und blicken auf die Großbaustelle gegenüber. Für die schöne Jahreszeit sind kostenlose Kulturevents geplant, zu Füßen der Kathedrale, um den Herzschlag von Notre-Dame, Herzstück von Paris, neu ertönen zu lassen. Ein Rentnerpaar aus Amerika ist gerade am hohen Bauzaun entlang spaziert.
Wir wollen uns ein Bild vom Wiederaufbau machen. Die Restaurierungsarbeiten sind faszinierend. Da am Bauzaun hängen Fotos vom Brand, von den Rettungsarbeiten, von den Streben, mit denen das Bauwerk gleich abgesichert wurde. Das vermittelt von außen einen guten Überblick. Drinnen waren wir vor Urzeiten schon mal.
Dass Notre-Dame fast abgebrannt wäre, hat uns als Christen sehr betrübt. Wir sind hier, um alte Erinnerungen neu zu beleben. Das stimmt optimistisch für die Zukunft.
Man kann dem Brand auch etwas Positives abgewinnen. Nun ist die Kathedrale langfristig gerüstet. Denn jetzt wird altes Material ersetzt, erneuert. Die Dachbalken stammen ja noch aus dem Mittelalter. Aus tiefer Traurigkeit entspringt so letztlich eine große Freude.
Einige Schritte weiter posiert eine junge Spanierin mit knallrot geschminkten Lippen für ein Souvenirfoto.
Ich bin hier wegen dem Disney-Film, der Glöckner von Notre Dame. Ich bin ein super Fan von Disney.
In die blickdichte Absperrung neben der Rückseite der Kathedrale ist eine Stahltür eingelassen. Der Eingang zum Baustellenhauptquartier. Zutritt haben nur Befugte. Dort stehen unzählige Baucontainer, zu Blocks an- und aufeinander gestapelt, bis zu 5 übereinander. Davor warten ein Mann und eine Frau.
Bonjour, Monsieur.
Jonathan Trouillet ist stellvertretender Baudirektor bei der 2019 eigens gegründeten öffentlichen Einrichtung für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Begleitet von einer Pressesprecherin erklimmt er die Außentreppe eines Containerblocks. Je höher es geht, desto besser erfasst man die Größe des Hauptquartiers. Jonathan Trouillet lächelt.
Kein Wunder, hier sind täglich rund 500 Gesellen und Restauratorinnen im Einsatz. Und weil immer noch Bleistaub von der Kathedrale herumliegt, braucht es viele Sanitäranlagen. Morgens muss sich jeder umziehen und vor dem Heimweg duschen.
Sogar eine richtige Kantine gibt es hier. Beliefert von Frankreichs größtem Hersteller von Kantinenessen. Er spendet der Notre-Dame-Baustelle insgesamt 1 Million Mahlzeiten. Über die Terrasse im 5. Stock pfeift der Wind. Trouillet eilt in den Saal dahinter. Durch die Glasfront gegenüber, fast zum Greifen nah, das Chorhaupt.
Das Chorhaupt ist der älteste Teil der Kathedrale. Mit dem Bau wurde Ende des 12. Jahrhunderts begonnen. Was gleich ins Auge sticht, ist die für Notre-Dame so typische Stützbogenarchitektur. Derzeit ist alles komplett eingerüstet, außen wie auch innen. Sehen Sie, da sind die
Fensteröffnungen.
Die Bleiglasfenster haben wir nach dem Brand aus Sicherheitsgründen abmontiert. Sie werden gerade restauriert. Übrigens, 4 Fenster werden in Deutschland aufgefrischt, in einer Spezialwerkstatt in Köln. Sie werden bald zurückkommen.
Auf der gigantischen Baustelle sind seit letztem Sommer die Restaurierungsarbeiten voll im Gange. Mitte März wurde die Trägerstruktur der neuen Turmspitze aus speziellen Eichen gezimmert, in einer ostfranzösischen Werkstatt zusammengesetzt und zur Baustelle gebracht. Noch in diesem Jahr soll sie über dem Querschiff hoch aufragen, 100 Meter in den Pariser Himmel. Ein weithin sichtbares Zeichen für die Wiedergeburt von Notre-Dame. Versonnen lässt Jonathan Truyer den Blick über das eingerüstete Chorhaupt schweifen. Eine solche Baustelle zu leiten sei einzigartig, sagt der Chefkonservator.
Der Brand am 15. April 2019 war ein Drama. Dabei ging unersetzliches Kulturgut verloren. Aber der Brand wird uns voranbringen. Zum einen, was vorbeugende Brandschutzmaßnahmen anbelangt. Da können wir hier aus dem Erfahrungsrücklauf lernen. Das Thema betrifft schließlich auch die anderen 86 Kathedralen im Land. Zum anderen haben wir auf der hiesigen Baustelle hinsichtlich unserer Restaurierungsmethoden schon große Fortschritte erzielt.
Denn sofort nach der Brandkatastrophe beschlossen das Kulturministerium und das Nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung, den Wiederaufbau der Kathedrale wissenschaftlich zu begleiten. Ein weltweit einmaliges Mammutprojekt, das Forscher unterschiedlichster Disziplinen vereint. Darunter Archäologen, die vor kurzem im Herzen Notre-Dames Reste des mittelalterlichen Lettners ans Licht brachten. Die reich verzierte Chorschranke sperrte ehemals den Bereich der Priester von dem der Laien ab. Materialforscher studieren Stein, Holz, Metall, Mörtel, alles, was beim Bau im Mittelalter verwendet wurde. Akustiker erforschen, wie sich der ursprüngliche Klang in der weltberühmten Kathedrale wiederherstellen lässt. Welcher Nutzen sich für die Restaurierungsarbeiten aus der Forschung ziehen lässt, zeigt sich im Nationalen Labor für den Denkmalschutz. Das residiert in Champs-sur-Marne, einem Städtchen ein paar Kilometer im Osten von Paris. Dort schleppen gerade Yannick Mélinche und ein Kollege schwere Kisten aus dem Lager. Sie enthalten längliche Steinproben, aus herabgestürzten Quadern der Spitzbögen herausgebohrt. Der Wissenschaftler zeigt eine Probe vor. Am einen Ende ist der Stein so hell wie ursprünglich, am anderen Ende schwarz.
Die Farbe verrät viel über den Gesundheitszustand des Steins. Schwarz bedeutet, das Material war Temperaturen von rund 500 Grad ausgesetzt. Der rötliche Ton zur Mitte hin zeigt, hier blieb die Temperatur unter 400 Grad. Und der helle Sandton ganz am Rand besagt, diese Partie des Quaders bekam beim Brand weniger als 300 Grad ab. Im Labor bestimmen wir anhand der Proben, ab welcher Temperatur der Stein seine Widerstandsfähigkeit einbüßt. So können wir bestimmen, welche Originalquader beim Wiederaufbau ersetzt werden müssen. Mit all den in der Kathedrale gesammelten Proben wollen wir nun die Brandschäden kartografieren.
Nebenan mustert eine junge Frau einen aufgebahrten Gesteinsbrocken. Stéphanie Duchesne ist Chemikerin und Expertin für alte Wandmalerei und Polychromie. Vor ihr liegt der Überrest vom Kopf eines Engels, der vor dem Brand hoch oben schwebte. An manchen Stellen trägt er noch Spuren von Polychromie.
Wir haben den und andere Engelsköpfe hergebracht, um auszutüfteln, wie sie sich am besten reinigen lassen. Aus den Ergebnissen unserer Tests formulieren wir dann ein Restaurierungsprotokoll für die Baustelle. Dieser Kopf ist so beschädigt, dass er hier bleibt. Somit können wir im Detail das verwendete Material analysieren. Die Farben, die Bindemittel, die Vergoldungen im Bereich seiner Haare und des Gesichts.
In Saint-Germain-l'Auxerrois klingt die Dornenkronenzeremonie aus. Die Katholikin, die die Wiedereröffnung von Notre-Dame herbeisehnt, wirkt nachdenklich.
C'est vrai, il y a l'avant et l'après. Ça c'est sûr.
Notre-Dame, da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Klar fürchte ich, vom Nachher enttäuscht zu sein. Aber im Brand steckt ja eine Botschaft Gottes, die wir noch begreifen müssen. Meine Güte, 800 Jahre stand die Kathedrale da und plötzlich, bums. Die Wiedereröffnung von Notre-Dame wird eine Wiedergeburt sein. Auslegen kann das dann jeder für sich, je nach spirituellem Niveau und Lebensweise.
Sie hörten? Eine neue Burg des Glaubens. Notre-Dame in Paris. Eine Sendung von Susanne Krause. Es sprachen
Sigrid Burgholder, Christina Pucciata, Trineke Klein, Gerd Daaßen und Thomas Balou Martin. Technik: Caroline Thon. Regie: Hanna Steger. Redaktion: Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.